Nun, wir kommen heute an einen ganz tollen Punkt. Der Predigtplan führt uns in Lukas Kapitel 4, die Verse 14 bis 21. Und das ist tatsächlich... Oh, super, vielen Dank, die Technik. Manuel. Also es ist tatsächlich so, ich meine, wir sind tatsächlich an einer ganz zentralen Stelle angekommen, heute Morgen. Das ganze Alte Testament läuft im Prinzip auf Jesus hin, ja? Die Prophetien, die schon ganz am Anfang der Bibel stehen, in 1. Mose, Kapitel 3 zum Beispiel, nach dem Sündenfall, da heißt es, dass da jemand kommt, der der Schlange, dem Bösen, den Kopf zertreten wird, dass es eine Lösung gibt auf die Schuldfrage, dass es Erlösung geben wird für die Menschen. Und dann kommen immer mehr Prophetien dazu und die verdichten sich immer mehr bis jetzt. Bis tatsächlich passend zu diesem Zeitpunkt, wo Jesus steht auf, lesen wir gleich, bekommt die Schriftrolle in die Hand, liest den Abschnitt aus einem dieser Propheten, Jesaja 61. Die Leute sind vertraut mit dem und freuen sich schon darauf, ja, wann endlich kommt dieser Messias? Das Besondere heute an dem Abschnitt ist, Jesus rollt die Rolle wieder zusammen, gibt sie dem Mitarbeiter zurück und sagt, heute, vor euren Augen, ist diese Prophetie erfüllt. Ich bin da, euer Messias. Wow! Jetzt im Prinzip geht's los und das ist das, was wir lesen. Lass uns den Text, es sind ja nur wenige Verse, einfach mal miteinander lesen. Und dann will ich kurz da mit euch drauf eingehen. Danach kehrte Jesus von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt. Vorher ist der Abschnitt der Versuchung Jesu in der Wüste. Und er kommt also gestärkt durch den Geist Gottes aus dieser Zeit. Und dann heißt es eben, danach kehrte Jesus von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt nach Galiläa zurück. Schnell wurde er in der ganzen Gegend bekannt. Das hat sich rumgesprochen. Er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen verehrt. Als ich das gelesen habe, musste ich kurz anhalten. Tatsächlich in meiner Vorbereitung habe ich gedacht, naja, diese Verehrung hat nicht so lange angehalten. Das dauert in der Passionszeit nicht so lange, bis sie von diesem herzlich willkommen Hosianna hin zu gekreuzigt ihn. Waren das die gleichen Leute? Und es macht was mit mir, wenn es heißt, er lehrt in ihren Synagogen, wurde von allen verehrt. Darf ich das mal so salopp sagen? Verehrung bedeutet nicht automatisch konsequente Nachfolge. Man kann Jesus mit salbungsvollen Liedern ehren und trotzdem ziemlich inkonsequent sein in der Nachfolge oder tatsächlich an manchen Stellen tatsächlich mit Jesus auch gar nichts zu tun haben wollen. Er lehrte in ihren Synagogen, er wurde von allen verehrt, aber das bedeutete nicht unbedingt, dass sie ihn mit offenen Armen aufgenommen haben und wirklich als den akzeptiert, der er ist, nämlich dieser Messias. Als er dann nach Nazareth kam, wo er seine Kindheit verbracht hatte, ging er wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge, stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Das ging manchmal, dass eben Leute die Möglichkeit hatten, eben dieses Schriftzitat zu lesen. Man reichte ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja und als er sie aufrollte, kam er an die Stelle, fand er die Stelle, an der steht, der Geist des Herrn ruht auf mir. Eben, das ist das Zitat aus Jesaja Kapitel 61. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesandt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangene zu verkündigen, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Jetzt könnte man sagen, eine ganz kurze, knappe Predigt. Er rollte die Schriftrolle zusammen, gab sie dem Synagogenvorsteher zurück, setzte sich und alle in der Synagoge sahen auf ihn. Ja, was sagt er jetzt? Und er sagte, heute ist dieses Wort vor euren Augen und in Ohren Wirklichkeit geworden. Amen. Jetzt ist es soweit. Sagt er, jetzt ist es soweit. Der Messias, der erwartete Messias ist da. Und jetzt geht's los. Dieses besondere Programm Gottes, tatsächlich mit den Leuten direkt dort als auch eben darüber hinaus. Muss ich irgendwas tun, damit das funktioniert? Ja, danke schön. Also, wir haben hier eben diesen Abschnitt, eben dass Jesus die Jesaja-Rolle nimmt und diesen bekannten, für die Juden vertrauten Abschnitt aus Jesaja 61 liest, eben ja genau, das wird sein, all das, was da steht, das wird sein, wenn der entsprechende Messias kommt. Dann wird das passieren, dann wird das Realität, das, worauf wir unsere Hoffnung setzen. Und Jesus sagt eben quasi als Antwort auf diese Prophetie, ich bin's. Heute vor euren Augen, jetzt und hier ist eben diese Prophezeiung erfüllt. Und er bekennt sich damit tatsächlich zu dieser Messianität. Ich bin der, auf den ihr wartet. Und dann schildert er eben noch oder geht noch mal drauf ein, immer wieder ja auch in seinem Dienst, auf das, was die Propheten schon vorhergesagt haben, dass das Evangelium vor allem eben den Bedürftigen gilt, in unterschiedlicher Form. Und ich möchte mit euch tatsächlich diese Dinge auch noch mal kurz anschauen. Was sagt er da mit diesen Armen und Blinden? Heute, das ist dieses Gottes aktuelles Angebot. Damals galt es den Leuten, was macht ihr jetzt? Mit diesem Messias, das war ja die große Frage. Und das bleibt die Frage heute, was machen wir mit diesem Angebot Jesu? Nehmen wir es an, auch ganz persönlich? Oder sagen wir, ich suche mir da andere Varianten. Die Erfüllung, und das habe ich schon gesagt, des Alten Testaments, all diese Prophetien, die auf den hinweisen, der da kommen soll, erfüllt sich jetzt und heute eben in Jesus. Jesus, die Erfüllung des Alten Testaments. Der zentrale Mittelpunkt, das Werk Jesu, eben, das wir dann eben in der Passionszeit in besonderer Weise sehen, wenn er, wie wir das auch schon besungen haben, stellvertretend für uns stirbt, aufersteht, uns neues Leben schenkt. So, von daher bleibt die Frage, die auf der Folie ganz unten ist, wer ist Jesus für mich? Nehme ich sein persönliches Angebot an, eben tatsächlich mir nahe zu kommen, mir Hilfestellung zu geben, die ich brauche. Ich habe hier noch ein Zitat von Bonhoeffer eingefügt. Das Evangelium fordert keine Bewunderung, sondern Nachfolge, sondern tatsächlich ein kompromissloses, ja, wenn du das sagst, dann tue ich das. Nun, der Übertitel oder die Überschrift ist ja eigentlich von den Propheten vorhergesagt. Ich habe schon erwähnt, dass sich das durch das ganze Alte Testament zieht, ganz am Anfang im ersten Buch Mose schon, und dann kommen sukzessive immer mehr Prophetien hinzu. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, vielleicht kennt ihr das schon. Dort hat einer in Form fast eines Kunstwerks diese ganzen Prophetien einfach mal aufgezeichnet. Von der Aussage, dass etwas geschehen wird, bis hin zur Erfüllung. Quasi immer so ein Bogen geschlagen. Hier ist es vorhergesagt, da ist es erfüllt. Hier ist es vorhergesagt, da ist es erfüllt. Manches ist in der Geschichte, hat sich in der Geschichte eben schon realisiert. Manches ist auch noch offen, tatsächlich. Oder eine Teilerfüllung hat stattgefunden. Ich fand das unglaublich wertvoll. Fast wie eben ein Kunstwerk, diese Prophetien einfach mal aufzuzeigen. Und wenn man sieht, wie viele feine Striche das sind, dann sieht man tatsächlich mal, wie viele Prophetien das in der Bibel sind, Pünktchen, 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 die bis ins Detail schon erfüllt sind. Leute, wisst ihr, was das mit mir macht? Also, wenn jemand Wert darauf legt, dass das, was er sagt, bis ins Detail erfüllt wird, dann finde ich, das ist glaubwürdig. Oder? Wenn jemand nicht nur raus, haben wir ja manchmal in der Politik, dann gibt's alle möglichen Versprechen. Und wenn man dann so Bogen schlagen würde, die würden, darf ich das so sagen überhaupt, die würden vielleicht so eher ins Nichts laufen, als dass sie zu einem Zeitpunkt zur Erfüllung kommen. Ja? Bei Jesus und von den Propheten ist das völlig anders. Und eben dann sehen wir das, wie diese Erfüllung stattfindet. Und auch in anderer Form finden wir diese vorhergesagt und erfüllt wieder. Und wir haben euch einfach mal ein paar Folien mitgebracht. Und ich gehe die gar nicht bis ins Detail mit euch durch. Ihr werdet merken, klick, 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 klick. Einfach nur, um mal aufzuzeigen, in welchem Umfang das passiert. Es gibt einen riesigen Auszug. Oder ich habe mal hier zwei Exemplare mitgebracht. Ihr findet das zum Beispiel auf der Homepage beim Bibelindex. Prophezeiungen im Hinblick auf Jesus zum Beispiel. Welcher Prophet hat diese Prophezeiung gegeben? Wo ist sie eben in der Schrift zu finden? Wann ist die Erfüllung? Eine Seite, noch eine Seite, noch eine Seite, noch eine Seite, noch eine Seite. Ja. Also, ich habe zwei Exemplare mitgebracht, die dürft ihr gerne mitnehmen und man kann das kopieren oder eben hat es digital online auf dem Rechner und kann sich das ja jederzeit auch anschauen. Es betrifft vor allem Jesus und die Vorhersagen, wird Jesus von den Propheten vorhergesagt, aber auch viele andere positive Prophetien, die uns gegeben sind, eben aber auch negative Prophetien. Alles das, was Jesus erleiden musste, zeige ich gleich mal, eben das ist, wurde auch gesagt. Also hier seht ihr, seine Geburt wurde vorhergesagt. Er würde ein Nachkomme Abrahams sein. Tatsächlich, die Geschlechtsregister gehen dann auf Abraham zurück. Er würde aus dem Stamm Juda sein. Tatsächlich, auch das, Juda viel, viel später, ja, tatsächlich kommt er eben aus diesem Stamm. Auch das finden wir aufgelistet in den Geschlechtsregistern. Er würde sogar bis konkret in Bethlehem geboren. Das war ja auch das, warum die Sterndeuter da kamen. Und Herodes sagt, ja, wo genau wird der? Ja, die haben sich auf eine Prophetie bezogen. Da gab es doch die Aussage, dass Jesus da... Und sowas. Ja. Also im Hinblick auf seine Geburt, sehr viel vorhergesagt und dann auch erfüllt. Im Hinblick auf seine Person, ganz viel gesagt, er wird Immanuel genannt werden. Und tatsächlich, bei Josef ist es dann so, dass der Engel erscheint und sagt, er soll Jesus heißen, Immanuel, Gott mit uns, mittendrin in eurem und unserem Leben. Und all diese Detailprophetien werden bis ins Detail eben auch erfüllt. Sein Dienst wird beschrieben, was wird er tun? Ist alles ein bisschen klein geschrieben, aber es liegt daran, dass es eben so viele Prophetien sind. Und das ist nur ein Auszug davon, das ist nicht mal vollständig. Ja? Und sein Leiden wird genau beschrieben. Was muss dieser Messias durchleiden? Seine Jünger würden ihn verlassen und fliehen. Genau das geschieht eben bei der Festnahme. Und ihr kennt eben dieses Zeugnis auch von Petrus, der sagt, ja, wenn alle dich verlassen, ich nicht. Und dann sagt Jesus, steig mal vorsichtig, halt mal die Luft an, ehe der Hahn kräht. Sieht's in deinem Leben auch anders aus. Und all diese Dinge sind vorhergesagt und dann eben, wir finden sie, diese Erfüllung oft eben im Neuen Testament wieder, sogar, dass er für 30 Silberlinge verraten würde, finden wir schon im Alten Testament und das bestätigt sich dann, das ist die Summe, die Judas kassiert, eben als er Jesus verrät. Sein Tod wird eben, über seinen Tod werden einige Details eben veröffentlicht, dass seine Knochen, sein Gebein nicht zerbrochen wird. Tatsächlich, was ja eigentlich üblich war, um sie ein wenig von dem Leiden des Kreuzes Todes zu erlösen, brach man den Leuten die Beine, einfach, dass sie ein schnelleres Ende finden. Und als sie zum Kreuz kommen und das bei Jesus vielleicht schon tun wollen, merken sie, er ist schon gestorben. Das ist gar nicht nötig. Also, selbst diese Dinge werden bis ins Detail erfüllt. Seine Seite würde durchbohrt werden, dass eben der Beweis seines wirklichen Todes, dass die Lanze oder der Speer tatsächlich in seine Seite gerammt wurde. Sein Opfer wird beschrieben. Er würde zum Fluch gemacht. Für uns tatsächlich die Konsequenzen der Sünde komplett getragen. Großartig, dass uns das eben bescheinigt wird, auch durch diese Propheten. Wie gesagt, wer sich damit mal intensiv auseinandersetzen will, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Bibelindex ist eine Möglichkeit davon, diese Liste. Und nochmal möchte ich sagen, was ist die eigentliche Schlussfolgerung? Die Schlussfolgerung für mich, die mutmachende Schlussfolgerung ist, wenn Gott bis ins Detail seine bisherigen Zusagen erfüllt, also die Prophetie war gegeben und wir sehen dokumentiert auch deren Erfüllung, können wir sicher sein, dass er dies auch mit dem tut, was noch aussteht. Jetzt gibt's ja noch ein paar Dinge, auch im Hinblick auf die Ewigkeit, die so noch nicht erfüllt sind. Aber zu wissen, wenn er so viel Wert darauf legt, seine Prophetie bis ins Detail zu erfüllen, und das ist belegt, dann auch das eben, was noch aussteht. Das, was noch kommt. Gott meint, was er sagt. Und das ermutigt mich persönlich. Weil er viele Dinge sagt, zum Beispiel, so ganz bekannt sagt Jesus, ich bin bei euch, wie geht dieser Vers nochmal weiter, alle Tage bis an der Welt endet. Bedeutet es, dass es im Heute auch ist? Ja, genau. Und wenn er meint, was er sagt, dann kann ich darauf bauen, dann ist es auch so. Jetzt, heute, hier und morgen in all den Herausforderungen meines Arbeitsfeldes, meiner Familiensituation, meiner gesundheitlichen Situation. Ich bin da für dich bis an der Weltende. Ist das Ende schon gekommen? Nein. Na, dann gilt es für dich ganz persönlich, ja. Und man muss kein Prophet sein, wenn wir von Prophetie sprechen, um sagen zu können, ohne dass ich euch kenne, jeder hat so sein Paket zu tragen, seine Herausforderungen des Lebens und zu wissen, da ist jemand, der mir seine Hand reicht, dem alle Macht gegeben ist, der größer ist als meine Herausforderung, der größer ist als die Not. Auch wenn unsere Zeit vielleicht immer unübersichtlicher wird, ähnlich wie diese Folie, wo hört das auf? Manchmal kann man die Dinge nicht mehr einordnen. Oh, ist es gut, jemanden zu kennen, der Herr unserer Zeit ist, der Herr meines Lebens ist, dem ich vertrauen darf und der es gut mit mir meint. Jetzt haben wir ja tatsächlich in dieser Jesaja-Prophetie einige Details. Was ist die Aufgabe des Messias, wenn er sagt, ich bin dieser verheißene Messias? Und die Liste auch da, dieser Prophetie ist nicht vollständig, aber er gibt schon mal exemplarisch etliche Grundgedanken auf. Wofür kommt der Messias? Was ist seine Aufgabe? Wie wird sein Dienst aussehen? Und da haben wir gelesen eben, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkündigen, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Also Gnade bedeutet ja unverdient. Und das kann ich nicht und muss ich auch nicht mit religiöser Leistung irgendwie aufwiegen. Da kommt jemand, der mich beschenken will und die Schuldfrage zum Beispiel endgültig für mich klärt. Hammer. Was mache ich damit? Also, wenn wir von dieser Prophetie sprechen, dann bezieht sich natürlich diese Stelle, die der Prophet Jesaja sagt, auf das direkte Wirken Jesu, das während seiner Lebzeit beginnt. Da heißt es zum Beispiel auch noch in Jesaja, aber eben ein paar Kapitel weiter vorher, in Jesaja 35 heißt es, stärkt die schlaffen Hände, festigt die wankelnden Knie, also die ein bisschen unverzagt sind und unschlüssig, sprecht zu denen, die tief beunruhigt sind. Man könnte sagen, oh, das ist ein Wort für unsere Zeit, glaube ich, wo man schnell ein bisschen beunruhigt ist. Seid stark, fürchtet euch nicht. Er wird kommen und euch retten, dann werden die Augen der Blinden und die Ohren der Tauben geöffnet, der Lahme wird springen wie ein Hirsch und der Stumme wird jubeln. Was genau hat Jesus nochmal für Wunder getan? Genau das. Blinde werden sehen, Lahme werden gehen, Taube werden hören. Das, was vorhergesagt ist, sagt er, das wird die Aufgabe des Messias sein, ist das, was wir zuallererst natürlich während den Lebzeiten Jesu sehen. Das Alte Testament findet seine Erfüllung in Jesus. Ja. Und Jesu Anliegen umfasst eben Vergebung, Befreiung, Heilung und Wiederherstellung, ein ganz riesiges Programm an sich. Mehr als erwähnt wird eben in diesen beiden Jesaja-Stellen. Aber darüber hinaus gilt dieses Heilshandeln Jesu eben nicht begrenzt auf die damalige Zeit, sondern bis heute. Bei der Taufe sehen wir, er fing ja an eben zu sagen, der Geist des Herrn ruht auf mir. Bei der Taufe Jesu, wenig vorher eben in Lukas Kapitel 3, also nicht in unserem Abschnitt Lukas Kapitel 4, sondern in Lukas Kapitel 3, sehen wir diese Taufe Jesu, kommt der Geist in Form einer Taube auf ihm. Dies ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Die quasi diese Dienstbefähigung für alles sichtbar eben durch diesen Geist Gottes, das ist ja genau das, was für heute gilt. Der Heilige Geist nicht, wie soll ich sagen, als Lohn, als Geschenk für solche, die in besonderem Ausmaß heilig sind, sondern die Bibel sagt, dass der Geist Gottes in mir Wohnung macht bei jedem, der für Jesus eine Entscheidung trifft. Quasi eine Grundausrüstung für diesen Dienst, den Gott dir zugedacht hat. Und das ist es. Gott hat dich befähigt, durch seinen Geist in seinem Reich eine besondere Rolle zu spielen. Gott hat dich ausgerüstet. Du bist ein Geschenk Gottes für dein Umfeld. Du bist ein wichtiger Baustein in Gottes Plan für diese Welt. Und alles, was du dazu brauchst, hat er dir geschenkt. Er hat dich befähigt, durch die Innewohnung des Geistes Gottes mit den Gaben, die er mitbringt. Wir sprechen ja von Geistesgaben zum Beispiel. Auch kein Verdienst, sondern eine kostenlose, darf ich mal so sagen, eine unverdiente Ausrüstung einfach für die, die mit Jesus unterwegs sind. Im Alten Testament war eben der Heilige Geist ja punktuell, also zeitbefristet bestimmten Menschen gegeben worden. Saul, von ihm heißt es ja dann, dass der Geist Gottes ihn verließ. Das Gebet von David ist, nimm deinen Geist nicht von mir. Ja? Weil das so war, eben als Dienstbefähigung begrenzt auf einen bestimmten Zeitraum. Und im Neuen Testament heißt es plötzlich, dass der Geist Gottes in uns Wohnung macht, Epheser Kapitel 1, ja, zu dem Zeitpunkt unserer Entscheidung für ihn. Dauerhaft, als Pfand, als Unterpfand für unser Erbe heißt es, als Garantie dafür, dass ich das Ziel erreichen werde, nicht aus eigener Leistung, sondern weil aus Gnade Gottes. Der Geist des Herrn ruht auf mir, wohnt in mir, könnten wir singen, sagen. Ja, wie viele Lieder bringen das zum Ausdruck? Du hast mich beschenkt mit deinem Geist. Nur aus Gnade stehe ich hier. Haben wir gesungen. Um den Armen die gute Botschaft zu bringen, da heißt es in der Bergpredigt eben, selig sind die geistlich Armen. Ja, Gott segne die, die anerkennen, dass sie ihn brauchen. Wie ist es mit dir, wie ist es mit mir? Haben wir den Eindruck, dass wir Jesus brauchen? Jesus, ich könnte dich dringend brauchen in meiner besonderen Lebenssituation, hier, jetzt und heute. Selig sind, gesegnet sind die, die anerkennen, ich brauche deine Hilfe. Wir wollen stark sein. Schade eigentlich, manchmal. Weil die Voraussetzung, die Jesus hier sagt, der Hilfe braucht, dem will ich diese Hilfe geben. Selig sind die Geistigen. Das Reich Gottes beginnt damit auch in meinem Leben, dass ich Bestandsaufnahme mache und auf Null komme. Dass ich nichts vorzuweisen habe, wofür Jesus mir im Gegenzug irgendwas tun könnte, sondern zu sagen, hey Jesus, ich habe eigentlich nichts, aber danke, dass du mich annimmst. Nichts an Leistung und Besitz habe ich zu bieten, was mir mein Heil einbringen könnte. Und genau da setzt das Angebot Gottes an, die gute Nachricht. Du brauchst auch gar nichts vorzuweisen. Ich nehme dich so, mit allem Mangel und aller Bedürftigkeit. Ich komme dir zu Hilfe in deinem Leben, in deiner Lebenssituation. Ich glaube, je weniger man erkennt, wie bedürftig und kaputt man ist, desto schwieriger ist es für uns in unserem Leben. Und je mehr ich erkenne, Jesus, ich brauche dich und stehe mit offenen Armen da, ich nehme dein Angebot an, desto besser sieht's für uns aus. Gesegnet sind die, die ihre Bedürftigkeit erkennen. Dann sagt er, Freiheit von Gebundenen. Galater Kapitel 5 schreibt, zur Freiheit seid ihr berufen, liebe Geschwister. Lasst euch nicht in Gefangenschaft zurückführen durch Gesetz und durch andere Dinge. Ihr seid berufen zur Freiheit, heißt es dann in Galater 5, Vers 1 und Vers 13. Durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Ich muss nicht mehr, und das ist die gute Nachricht, ich muss nicht mehr in alten Bahnen leben. Das, was in meinem Leben passiert, vielleicht so fahrplanmäßig, Fehler, die sich immer wieder einschleichen, Wege, die ich gehe, wo ich von denen ich weiß, die sind nicht gut. Dabei muss es nicht bleiben. Gottes Kraft, seine Macht ist größer als diese Herausforderung. Der uns befähigt, in seinem Sinne unterwegs zu sein. Das ist die gute Botschaft, die das Evangelium bringt. Das ist die gute Nachricht. Wir sind nicht auf unsere menschliche Kraft alleine angewiesen, sondern Gott ist weiter als unsere Grenzen und eben größer als unsere Herausforderung. Ich darf Anfechtungen mit seiner Hilfe überwinden. Und Niederlagen müssen nicht die Realität bleiben, sondern ich darf tatsächlich Jesus in Anspruch nehmen. Unterdrückten, dann heißt es Blinden, dass sie sehen, ja. Da geht es auch, wenn Paulus betet, erleuchtete Augen, damit ihr bestimmte Dinge erkennen könnt, auch geistlich sehen können. Dann spricht er zum Beispiel von der Berufung. Dass wir entdecken, was Gottes Idee für unser Leben ist. Jesus, öffne mir die Sinne, dass ich deine Spur, deine Idee für mein Leben erkennen kann und mehr dem entspreche. Oder dass Paulus betet das ja für andere, nicht mal für sich selbst. Ich finde ein fantastisches Gebet füreinander, ein Fürbittegebet, wo er sagt, Jesus, lass meinen Bruder, meine Schwester, lass ihn deine Spur entdecken, gerade in diesen vielen Fragen, die auf ihn eindringen und wo er sich vielleicht in ganz anderer Form irgendwo hin orientiert. Jesus, es geht doch um dich und deinen Weg, lass ihn das entdecken. Öffne ihm wirklich diese Augen, mach ihn sehend. Das ist wirklich dieses Gebet. Jesus, ich lade dich ein. Jesus, ich lade dich ein. Meine Augen, meine Sinne zu öffnen, dass ich entdecke, was dir wichtig ist heute für mich. Unterdrückten die Freiheit, eben befreit von der Macht der Sünde. Eben, ich muss nicht fahrplanmäßig irgendwo reinrennen. Und dann heißt es eben, es ist die Zeit der Gnade angebrochen. Und davon spricht die Bibel ja häufig. Eben nicht, und das ist ja das Wichtige an Gnade, dass es nicht zu verdienen ist, sondern dass es eben ein Geschenk ist. Ich lese uns mal eine Stelle, ich glaube, wo auch so das ganz zentral eben erwähnt wird. Titus Kapitel 2, da heißt es, denn die Gnade Gottes, die allen Menschen Rettung bringt, ist sichtbar geworden. Das ist der eine Aspekt von Gnade. Dieses Geschenk anzunehmen, dass Jesus für mich gestorben ist, und du hast das ja uns da schon mit hineingenommen, wir sind in dieser Passionszeit, wo wir bewusst eben dieses stellvertretende Werk anschauen wollen, auch was es ihn gekostet hat, aber gleichzeitig diese Freude zu haben, das gilt mir. Ich bin befreit und ich bin erlöst, genau dadurch. Das ist das, was er sagt. Die Gnade Gottes, dieses Geschenk Gottes, bringt allen Menschen Rettung, ist sichtbar geworden. Das ist kein Geheimnis geblieben. Sie bringt uns dazu, dem Leben ohne Gott und allen sündigen Leidenschaften den Rücken zu kehren. Die Gnade ist nicht nur etwas, was irgendwie unsere Vergangenheit betrifft. Ja, da haben wir irgendwie Schuld aufgesammelt oder eben aufgehäuft und jetzt wird mir diese Schuld vergeben, sondern hier spricht sie davon, und es hat etwas zu tun mit dem Heute. Sie befähigt, Gnade Gottes befähigt dich, allen sündigen Leidenschaften den Rücken zu kehren. Nichts ist größer als Jesus, dass du es in der Abhängigkeit zu ihm nicht bewältigen könntest. Oder was ist davon, ist da gemeint? Allen sündigen Leidenschaften. Was schließt das aus? Nichts. Das ist Gnade. Und ich wünschte, wir sagen immer, aus der Gnade leben. Ja, wie sieht's denn aus? Lebe ich wirklich heute aus dieser Gnade, dass ich erlebe, wie diese Dinge tatsächlich mich nicht niederdrücken und mich fallen lassen, sondern mich aufrichten und sagen, Jesus, du bist stärker, du bist größer, deine Gnade, dein Geschenk hilft mir so zu leben. Denn heißt es jetzt, in dieser Welt sollen wir besonnen, gerecht und voller Hingabe an Gott leben. Denn wir warten auf das wunderbare Ereignis, wenn die Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Erlösers Christus erscheinen wird. Prophetie, die noch aussteht. Und wir Hoffnung haben können, sagen, ja, ich weiß schon, weil wenn der alles bisher so bis ins Detail erfüllt, dann eben auch den Teil. Das macht Hoffnung. Ich weiß, damit kann ich rechnen. Das ist keine Variable, das ist ein Fixpunkt. Das ist so. Jesus meint das so. Er gab sein Leben, um uns von aller Schuld zu befreien und zu reinigen und uns zu einem Volk zu machen, das bemüht ist, Gutes zu tun. Du bist ein Geschenk Gottes. Die Gnade befähigt dich, in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Alles, was du dazu brauchst, hat Jesus dir gegeben. Das ist eigentlich im Hinblick darauf, was Jesus sagt, der Inhalt dieser Prophetie. Der Geist des Herrn ruht auf mir, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Gefangenen zu sagen, dass sie frei sind. Nein, lass uns das anders lesen. Um mir, der ich meine Bedürftigkeit erkenne, mich auszurüsten. Mir, der ich gebunden bin an vielleicht das ein oder andere, was mir bewusst ist, dass ich frei werden darf bei ihm. Dass ich Dinge sehen kann. Sehen kann, geistlich sehen kann, die Jesus wichtig sind. Dass da, wo mich Dinge niederknechten, ich befreit werde und dass der Zeitpunkt der Gnade mir heute gilt. heute, deswegen heißt es hier im Zitat, das Heil Gottes kennt kein irgendwann eines Tages, ja, irgendwann kümmere ich mal drum, sondern eben ein göttliches Heute. Wenn du dir bewusst bist, wie sehr du Gottes Handeln brauchst, dann lade ich dich ein, diesen wunden Punkt Jesus hinzulegen. Wann? Jetzt. Heute. Heute ist vor euren Augen, sagt Jesus, diese Prophetie erfüllt. Heute gilt dieses Angebot der Gnade mir persönlich. Dann lade ich dich ein, diesen wunden Punkt Jesus zu geben, ihn zu bitten, deine Seele anzurühren und seine Hilfe zu erleben. Verpasse dieses göttliche Heute bitte nicht. Bitte nicht. Und eine Gemeinde, die das leben will, antwortet mit Amen. Ich würde gerne noch beten. Herr Jesus, das muss ein Augenblick gewesen sein. Du aufstehst oder dich setzt, wie immer üblich, sagst, ich bin die Erfüllung all dessen. Und jetzt lädst du uns persönlich ein, bei dir festzumachen. Und die, die wir das getan haben, lädst du uns ein, einfach uns all das zugute kommen zu lassen, was du uns versprichst. Befreiung, sehen können. All das, was diese Prophetie sagt, all das, was du anbietest, wenn du sagst, du bist gekommen, damit wir ein Leben in Überfluss haben. Wir leben so oft in unseren Begrenzungen und wir laden dich ein heute Morgen. Einfach, dass du wirklich unser Innerstes, unsere Seele berührst und wir Zeugnis werden von dem, wie groß du bist. Amen.